Unser Vater, du hast uns dein Wort gegeben und wir wollen es jetzt aufschlagen und es betrachten. Es ist unsere geistliche Nahrung. Davon leben wir, sonst darben wir und sterben. O Herr, nähre uns. Wir brauchen dich und dein Wort. Wir leben von dir. Lass die Gedanken unseres Herzens, die Rede unseres Mundes nur solche sein, die vor dir wohlgefällig sind. Du bist unser Fels und unser Erlöser, wenn wir auf diesem Felsen auch da wanken. Danke, Herr, dass du unser Erlöser geworden bist. Danke, Herr, dass von uns nicht erwartet wird, vollkommen zu sein, sondern dass du wirklich ein Rettergott bist. Amen.
Amen.
Wir sprechen in diesen Tagen von Kriterien bzw. Kennzeichen geistlicher Gesundheit. Woran kann man geistliche Gesundheit eines Christen erkennen? Was müsste vorhanden sein? Ich spreche nicht so sehr von den Mitteln geistlicher Gesundheit. Da müssten wir von geistlicher Nahrung sprechen, Wort Gottes, von Gemeinschaft und so weiter. Aber wenn die Mittel verwendet werden, was entsteht dann? Woran kann man geistliche Gesundheit erkennen? Da haben wir den Glauben genannt, wir haben die Liebe genannt und wir haben die Heiligkeit erwähnt. Wir sind beim Denken. Ein Christ denkt. Wilder Smith sagt, wer denkt, muss glauben. Und ich möchte auch umgekehrt sagen, wer glaubt, muss denken. Eins führt zum anderen und das führt dann wieder zurück. Glaube führt zur Liebe, Liebe führt zum Glauben, Erkenntnis führt zur Liebe, Liebe führt zur Erkenntnis und so weiter. Das sind sich ergänzende Wahrheiten. Wir hatten gestern Abend von der Wichtigkeit des gesunden Denkens gesprochen. Heute Morgen will ich Hilfen andeuten im gesunden Denken. Wie kann man gesund und geistlich denken? Erstens, das Denken eines Gläubigen soll nicht vom Gefühl bestimmt sein. Man soll nüchtern sein, man soll bedacht sein, nicht von dem Gefühl bestimmt sein. Sie dürfen aufschlagen. Eine interessante Stelle in 1. Korinther 15. Die Korinther waren schwärmerisch geworden in Bezug auf das Thema Auferstehung. Nicht die Auferstehung Jesu war ein Problem. Das ist heute oft ein Problem. Aber damals war das bei diesen Menschen in Korinth nicht ein Problem, sondern die Auferstehung der Gläubigen. Es fällt uns auf, dass in Korinth und auch in Thessalonich an dieser Stelle Unwissenheit war. Und Paulus sagt, wenn man Klarheit darüber haben will, dann muss man nüchtern denken. Da lesen wir die Verse 32 bis 34. 1. Korinther 15 beginnt mit Vers 32. Wenn ich nach Menschenweise zu reden mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus. Es ist nicht deutlich, ob das eigentliche Tiere waren oder ob er hier in Bildsprache spricht, das heißt mit Menschen zu tun hatte, die wie wilde Tiere eigentlich in ihrer Nicht-Zurückhaltung waren. Sie kannten nicht Grenzen. Das könnte sich beziehen auf diesen Aufruhr, den Demetrius da veranlasst hatte. Es gibt aber solche, die meinen, es ist etwas in der Apostelgeschichte ausgelassen worden, das heißt, Paulus erwähnt das nicht, oder Lukas erwähnt das nicht, aber Paulus hätte in der Tat in Ephesus auch in der Arena, wie das manchmal der Fall gewesen ist, mit Tieren gekämpft. Wenn ich nach Menschenweise zu reden mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir, wenn Tote nicht auferweckt werden? Warum geht er dann? Ist er dann bereit, in die Arena zu gehen? Das heißt, warum vertritt er eine Auffassung, die ihn da hineinbringt? Das nutzt ja nichts, wenn er nicht bereit ist zu sterben. Und was nutzt es, bereit zu sterben, wenn man nicht auferstehen wird? Lasst uns dann essen und trinken, denn morgen sterben wir, nach einem Sprichwort. Lasst euch nicht verführen, oder besser, lasst euch nicht irreführen. Böser Verkehr verdirbt gute Sitten. Dieses Wort sollte man auswendig lernen. Dieses Wort sollte man beherzigen. Es spielt nicht nur in dieser Verbindung eine Rolle, sondern immer wieder in christlichen Kreisen spielt es eine ungeheure Rolle. Zum Beispiel beim Prüfen von Wahrheit und Unwahrheit gilt es nicht nur in der Gemeinde zu prüfen, was glaubt oder was sagt jemand, sondern mit wem hat er Verbindung. Es gibt viele Leute, die für sich, wenn man sie hört, sie scheinen eine gute biblische Lehre zu vertreten, aber sie gehen um mit Menschen, die falsche Lehre vertreten. Und da habe ich einen Verdacht, dass nicht alles in Ordnung ist bei diesen Leuten. Dieses Problem ist sehr, sehr stark heute, weil die Verführung so stark ist. Und viele Christen meinen, ja, der Bruder ist doch in Ordnung. Ja, seine Lehre ist noch scheinbar biblisch. Aber er verkehrt in Kreisen, die unbiblische Lehre vertreten. Und es gibt Leute, die schauen auf diesen und sehen, wo er hingeht. Und das ist die Irreführung. Böser Verkehr, unguter Verkehr verdirbt gute Sitten. Das heißt, die Unwahrheit oder falsche Verbindung führt zur Unwahrheit und Unwahrheit führt zu falschem Verhalten. Hier steht eine ganze Menge drin, das nicht geschrieben steht, explizit. Aber das ist zwischen den Wörtern, jetzt nicht zwischen den Zeilen, sondern als zwischen den Wörtern da, man muss das ergänzen. Böser Verkehr führt zur Unwahrhaftigkeit und Unwahrhaftigkeit führt zu falschem Verhalten. Werdet rechtschaffen nüchtern, das heißt, werdet echt nüchtern. Was heißt nüchtern? Nun, wir gebrauchen es beim Alkohol. Ja. Wenn man nüchtern ist, dann ist man leer, das heißt nicht benommen. Nüchtern heißt nicht bestimmt von, das heißt, das Denken ist nicht benebelt von irgendeiner Seite, nicht von Leichtsinnigkeit, nicht vom Gefühl, nicht von der Diesseitigkeit, das heißt von dem, das unsere Sinne anspricht. Heute will man bei den Sinnen angesprochen werden und von dort her, abseits vom Denken, will man erbaut werden. Sowas kennt Paulus nicht. Da sagt man zum Beispiel auch vom Zungenreden, ja, ich bin so erbaut und weiß gar nicht, was man sagt. Sowas kennt Paulus nicht. Bei Paulus ist Erbauung verständliches Wort. Und der betet in anderen Sprachen und meint, er wird dabei erbaut, aber weiß nicht, was er sagt, das glaube ich ihm nicht. Er mag ein besonderes Gefühl dabei haben, aber weiß ja nicht einmal, ob er eine Sprache spricht. Ich frage den Leuten, ja, was sprechen Sie? Wissen Sie, was Sie sprechen? Sie müssen ja nicht die Vokabeln verstehen. Aber Paulus sagt, ich spreche in einer Sprache und ich weiß, ob ich bete oder nicht. Da muss man wissen. Man muss bei Verstand sein. Man muss bei einem klaren Kopf haben. Das Wunder ist hier, nicht hier im Kopf. Aber die Leute sind benebelt. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen schon, dass sie da stehen und in einer Versammlung sind. Aber sie wissen nicht, was sie sagen. Das ist nur ein Beispiel. Dann gibt es das Beispiel der Musik. Wir hatten Leute in unserer Gemeinde. Die wollten in der Tat, abseits vom Verstand, beeindruckt sein und waren fest der Meinung, das gibt es, dass man angesprochen werden in irgendeinem Teil seines Seins, abseits vom Denken. Das kennt die Schrift nicht. Über den Kopf. Und übrigens, Geschwister, das Herz liegt nicht tiefer als der Kopf. Die Bibel kennt keine Schizophrenie oder keine Ja? Dichotomie, ja, das ist wieder ein Fremdwort. Kein Unterschied zwischen Kopf und Herz. Man glaubt mit dem Kopf, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man muss wissen, was man glaubt, muss verstehen, was man glaubt, muss Ja dazu sagen, von ganzem Herzen, das heißt von ganzem Wesen. Das Herz ist der innere Mensch, ist die Seele, ist der Geist, ist die Person, die in dieser Hülle Fleisch, Leib wohnt. Herz ist der ganze innere Mensch, nicht nur ein Kern davon. Ich weiß, das wird von Theologen vertreten, von Psychologen. Aber das kennt die Schrift nicht. Das sind Menschen, die sich nicht die Mühe gemacht haben, konkordant, das heißt wirklich mit Hilfe einer Konkordanz, alle Stellen aufzuschlagen. Noch einmal muss ich Ihnen sagen, dass eine ganze Menge von sehr oberflächlicher Arbeit getan wird von Theologen. Lassen Sie sich nicht so schnell beeindrucken. Studieren Sie selbst. Sie haben eine Konkordanz. Wenn nicht, dann können Sie sich die verschaffen. Und wenn sie nicht gut ist, dann besorgen Sie sich eine Elberfelder Konkordanz und eine Elberfelder Bibel. Sie müssen die Elberfelder Bibel nicht immer gebrauchen, aber ich sage dieses, wenn Sie gründlich die Worte studieren wollen, die Wörter, ja, denn da haben Sie eine ausführliche Konkordanz. Ich kenne keine andere, vielleicht gibt es die heute schon. Gibt es schon eine Neuausgabe von einer guten Konkordanz? Mit Computer? Noch nicht? Im Englischen gibt es das schon lange.
Doch.
Neuerdings scheint.
In Stuttgart gibt es eine für Computer.
Nicht für Computer, sondern mit Computer hergestellt. Ja, für Computer, glaube ich, gibt es schon. Das heißt, mit Computer hergestellt, wo jedes Wort. Das ist natürlich teuer im Deutschen, weil die Abnahme so schmal ist. Ja? Das kommt so teuer im Deutschen. Der englischsprachige Raum ist viel größer, der Markt ist da viel größer. Ich kann das verstehen, ja. Aber wir haben schon längst, für viele Jahre haben wir eine Konkordanz oder mehrere, die jedes Wort in der Bibel, auch das, ja, Artikel, alles. Da kann man alles studieren, ja. Und dann auch dazu das Griechische bzw. das Hebräische komplementär, ja. Und dann kann man kontrollieren. Das Beste, das ich bis jetzt kenne, ist die Elberfelder Konkordanz. Da muss man natürlich eine Elberfelder Bibel benutzen. Aber dann kann man studieren. Und die Elberfelder Bibel ist ziemlich, nicht ganz, aber doch stärker konkordant übersetzt worden als die normalen Übersetzungen, Luther und so weiter. Da wird ein Wort aus dem Grundtext verschieden übersetzt. Manchmal so und manchmal so. Und dann ist es natürlich schwieriger. In der englischen in Literatur hat man den Vorteil, dass dann die Zahlen der hebräischen bzw. griechischen Wörter angegeben werden in dem deutschen Konkordanzteil. Das heißt, wenn Sie Herz aufsuchen, dann können Sie, haben Sie in den deutschen Text, die deutschen Teilchen aus den verschiedenen Versen, wo das Wort Herz vorkommt. Und daneben steht eine Zahl, und da können Sie kontrollieren, welches hebräische bzw. griechische Wort diesem Vers, das dem Wort Herz, in diesem Vers zugrunde liegt. Ja? Oder Kraft oder anderes. Ja? Sie können sich ein Bild verschaffen. Das ist sehr gut. Aber weil die Elberfelder Bibel sich ziemlich stark gehalten hat, an gewisse Ausdrücke, nicht so stark wie die konkordante Übersetzung, die auch nicht vollkommen konkordant ist, aber noch stärker. Und die Elberfelder Bibel kann man schon da ziemlich gut gebrauchen. Herz ist zum Beispiel ein Thema, das nicht so oft verschieden übersetzt wird. Manchmal müssten wir Gewissen übersetzen, zum Beispiel 1. Johannes 3 oder 4, wenn unser Herz uns verurteilt. Das heißt das Gewissen, ja. Aber das bezieht sich dann auf den inneren Menschen. Aber man studiere das und dann merkt man, dass es sich hier um nicht nur Gefühl oder Herzlichkeit oder Echtheit der Einstellung handelt, sondern es handelt sich hier auch um das Denken, um das Handeln. Der innere Mensch ist sein Herz. Ich glaube, das kommt daher, Das heißt, ich glaube, das Wort Herz wird für den Geist gebraucht, für den inneren Menschen, weil der innere Mensch der wichtigere Teil unseres Wesens ist, so wie unser Herz, das Organ, das wir nicht sehen, das wichtigste Teil, der wichtigste Teil unseres Körpers ist. Der wohnt, der ist unsichtbar, dieser Teil. Also, wo waren wir? Ich bin etwas abgekommen. Ja, man glaubt mit dem Kopf, wenn man mit dem Herzen glaubt. Das heißt, die Bibel spricht unser Denken an und da sollen wir nüchtern sein. Das heißt, wir sollen nicht beschlagnahmt sein, nicht bestimmt sein von anderen Dingen. Wir kommen noch auf Römer 12 zu sprechen. Ich kann vielleicht schon hier sagen, dass dort Paulus, bevor er vom erneuerten Denksinn spricht, davon spricht, dass der Leib Gott dargebracht werden soll. Viele Christen können nicht biblisch, geistlich, nüchtern, konsequent denken, weil sie ständig gehindert werden vom Leib her. Das heißt, sie sind in ihrem Leben gerichtet auf Bequemlichkeit. Wer darauf angelegt ist, es körperlich gut zu haben, genug zu essen zu haben, die richtige Temperatur im Raum, wer schnell murrt an diesen Stellen, es ist kalt im Zimmer, ja, es ist zu heiß und so weiter, macht auch mal die Fenster auf und so weiter, das kann man anders sagen. Verstehen Sie? Die Art und Weise, wie wir reagieren, zeigt, wo wir leben, was uns wichtig ist. Und wem der Körper, das Wohlbefinden in diesem Leib wichtig ist und da an der Stelle schnell sündigt, der kann nicht denken. Denn er wird ständig beeinflusst werden von dieser Stelle. Der kann nicht die richtigen Schlüsse ziehen, weil sein Wollen festgelegt ist an der Diesseitigkeit. Das ist schwer zu sagen in ein paar Minuten. Aber nehmen Sie das vielleicht einmal mit und denken Sie weiter darüber nach. Das spricht Paulus hier wahrscheinlich an. Passt auf, wo euer Denken ist, wo euer Wollen ist. Vers 34 noch einmal. Ja. Werdet rechtschaffen nüchtern, leer von anderen Bestimmungen und sündigt nicht. Denn etliche sind in Unwissenheit über Gott. Sie sind Christen, aber sie haben ein falsches Gottesbild. Sie sind unwissend über Gott. Zur Beschämung sage ich euch. Manche Christen möchten einmal lernen, sich zu schämen. Sie sind zu hochmütig. Sie sind zu stark wollüstig, das heißt, auf die Lust eingestellt, auf die Bequemlichkeit und so weiter. Paulus will sie einmal zur Vernunft bringen. Das Denken soll nicht von der Diesseitigkeit, vom Gefühl her und so weiter bestimmt sein. Wir gehen weiter. Eine weitere Stelle, 1. Petrus 1. 1. Petrus 1, Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eures Verstandes, eures Denksinnes, eures Denkens, eures Denkorgans. Es ist sehr schade, dass wir im Deutschen kein Wort haben für dieses Organ. Kein eines Wort, das heißt nicht nur ein Wort. Wir haben Verstand, wir haben Vernunft, wir haben Denksinn, wir haben Denken, Gesinnung und so weiter, aber keines von diesen deckt das wirklich ab. Es sind immer nur Teilbegriffe. Deshalb ist das Verständnis solcher Verse, wo dieses Wort vorkommt, wir aber nur einen Teilbegriff haben, um das abzudecken, deshalb ist das Verständnis dieser Verse so schmal. Wir kommen nicht richtig dazu zu verstehen, was will hier gesagt werden. Deshalb muss die Verkündigung jetzt, die jetzt geschieht, da ergänzen. Ich muss ihnen helfen zu verstehen, was hier gemeint ist. Das ganze Denken, das ganze Organ, der Verstand, die Vernunft, das Denkorgan, der Denksinn. Denksinn ist vielleicht noch das Beste. Es ist etwas ungebräuchlich, nicht so gebräuchlich im Deutschen.
Gemüt, sagt Schlachter. Gemüt.
Ja. Hilft Ihnen das?
Vielleicht, ja.
Sagt Ihnen das dasselbe als Verstand?
Ja, Gemüt verstehe ich. Verstand und Gefühl, beides.
Aha. Ja, im Grundtext ist Gefühl weniger da drin. Im Deutschen ist schon mehr etwas Empfinden dabei, das stimmt.
Wie?
Wesensart, ja. Hier geht es um das Denken. Ich glaube, normalerweise würden wir vielleicht Denken sagen. Und da sollen jetzt die Lenden umgürtet sein. Das ist ein Bildwort. Umgürtet war man äußerlich, wenn man die äußeren Rande des Kleides, das ja lang war, bei Männern und bei Frauen, obwohl sie unterscheidend gekleidet waren, aber die Kleidung war in beiden Fällen lang. Zum Arbeiten hat man das Kleid, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Mantel an, aber Sie wollen jetzt schnell arbeiten, so, dann ist der dauernd im Weg. Dann nehmen Sie den Zipfel des Mantels, stecken ihn unter den Gurt, und dann sind die Beine freier bei der Landarbeit und so weiter. Diese Freiheit, sich bewegen zu können, spricht Petrus hier an. Das war eine Sitte, einfach. Aber natürlich, wenn man jetzt in die Stadt hineinging oder unter Menschen war, dann war das etwas unanständig, mit gegürteten Kleidern rumzulaufen. Dann hat man es runtergelassen, ja. Und dann lief man einfach normal. Ja. Aber bei der Arbeit, wo man den Körper bewegen musste, beim Dreschen oder bei der Landarbeit oder beim Laufen, da musste man das Kleid in den Gurt tun, um sich umgürten. Das heißt, einen Gurt um diese losen Teile tun, sie aufheben, damit man frei war zum Laufen, zum Arbeiten. Wir sollen Bewegungsfreiheit haben in unserem Denken. Wir sollen flink sein, hell sein, ja. Vom Wort Gottes her. Umgürtet die Lenden eures Denkens, eures Denksinnes. Seid nüchtern, nicht bestimmt von diesseitigen Wünschen. Und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, wenn Jesus enthüllt werden wird. Kapitel 4, Vers 7. Kapitel 4, Vers 7. 1. Petrus. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Habt also eine gesunde Gesinnung und seid nüchtern zum Beten. Wenn wir stark bestimmt sind von irdischen Wünschen, dann werden wir gehindert beim Beten. Man muss sich frei machen. Man muss sich dem Herrn hingeben. Der Herr muss bestimmend sein. Sein Wille muss mir maßgebend sein, wenn ich beten will. Dann, sonst kann ich nicht nach seinem Willen beten. Ja? Wenn ich dauernd meine Wünsche in den Vordergrund stelle, dann bin ich unfähig zum Beten. Ich darf anfangen, aber ich muss bereit sein, willig gemacht zu werden. Das einmal muss schon da. Vielleicht bin ich nicht willig, ich merke das, aber dann muss ich wenigstens willig sein, willig gemacht zu werden. Ja? Das kann ein Anfang sein. Also von daher schon einmal eine gewisse Nüchternheit. Habt eine gesunde Gesinnung. Wie steht es bei Ihnen da an der Stelle, inmitten des Verses?
Seid nun verständig.
Seid verständig. Verständig. Mäßig. Ja. Ja, das sind schon so Anwendungen dieses Begriffs. Eine gesunde Gesinnung ist verständig, eine gesunde Gesinnung ist mäßig. Ja. Es geht um diese gesunde Gesinnung, die immer wieder vorkommt. Das ist erwünscht. Das heißt, Sie merken jetzt, das Denken soll nicht von dem Empfinden von irdischen Wünschen bestimmt sein. Wir kommen zum Zweiten. Das Denken soll geistlich sein. Das heißt, auf die geistliche Welt oder nach der geistlichen Welt orientiert sein, nicht nach der irdischen. 2. Korinther 5, Vers 16. 2. Korinther 5, Vers 16. Dieser Vers ist in diesen Tagen schon angesprochen worden. So sehen wir von nun an, nachdem wir Christus kennengelernt haben, niemanden nach dem Fleisch. Das heißt, wir bleiben nicht beim Äußeren des Menschen stehen, wenn wir versuchen, ihn kennenzulernen. Wenn wir jemandem begegnen, ist er für uns nicht nur jemand, der so gekleidet ist, wie er da ist, oder der so aussieht. Wir bleiben nicht bei der Hautfarbe stehen, wir bleiben nicht bei der Schönheit oder Unschönheit stehen, wir bleiben nicht bei der Kleidung stehen, wir bleiben nicht bei seinem äußeren Leben stehen, wir sehen ihn als einen ewigen Menschen. Er mag für uns ein Bankier sein, wie sagt man das auf Deutsch, Bankkaufmann sein. Er mag für uns ein Bäcker sein, er mag für uns der Postbote sein, äußerlich, irdisch. Aber Christen sehen in diesen Berufen, in diesen Menschen, denen man begegnet, ewige Seelen. Sie sehen diese Menschen im Lichte der Ewigkeit, nicht nur nach dem Fleisch. Letztlich, meint Paulus hier, er meint nicht, dass wir sie nicht so kennen dürfen. Natürlich dürfen sie ihn als Bäcker kennen oder als Bankkaufmann und so weiter. Aber da bleiben wir nicht stehen. Ja. Wir sehen sie nicht nur, müssen wir vielleicht übersetzen, nach dem Fleisch. Auch Jesus, sagt man, kennen wir nicht nur nach dem Fleisch. Und wer ihn von uns gekannt hätte nach dem Fleisch, wir wissen nicht, ob Paulus ihn mal je gesehen hat, das ist gut möglich. Aber wenn das der Fall ist, sagt er, da bleiben wir jetzt nicht stehen. Wir kennen ihn als den Erhöhten. Heute sehen wir ihn sowieso nicht. Wir haben eine geistliche Beziehung zu ihm. Ja? Das heißt, der Christ ist mit der geistlichen Welt verflochten und denkt von der geistlichen Welt her, von der Ewigkeitswelt her, denkt er. Das will Paulus hier sagen. Und da ist alles neu geworden. Sie können ruhig alles stehen bleiben lassen, Vers 17. Alles ist neu geworden. In der Welt. Alles hat einen Rahmen. Ja. Nicht alles auf der Welt ist neu geworden, das weiß jeder. Eines wird noch neu werden. Aber alles in dieser geistlichen Welt, von der Paulus in Vers 16 spricht. Vers 17 muss nicht ohne Vers 16 gelesen werden. Vers 16 ist der Zusammenhang von Vers 17. Alles in dieser geistlichen Welt ist für uns neu geworden. Alles. Meine innere Welt ist neu geworden, aber nicht mein Körper. Und der Nächste möchte neu werden im Inneren. Das heißt, es ist mein Verlangen, dass er neu wird. Deshalb bin ich sein Evangelist, nach Möglichkeit. Ich will ihn zu Jesus führen, weil er in der Ewigkeit sein Leben verbringen wird eines Tages. Auch wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, jetzt jedoch kennen wir nicht mehr. Das heißt, ihn nicht mehr so, in dieser Weise. Dieses spricht von geistlichem Denken. Geistliches Denken heißt, man denkt an die geistliche Welt, dort ist man zu Hause, in der geistlichen Welt. Manchmal gebraucht man das Wort geistlich als Wertbegriff. Das ist weniger der Fall im biblischen Gebrauch des Wortes. Geistlich ist Adjektiv für Geist. Geistlich, wie Geist oder wie die geistliche Welt oder von der Geisteswelt her. Satanisches Denken ist auch geistlich. Deshalb, da merken Sie, dass geistlich nicht ein Wertbegriff ist. Geistlich ist ein Sachbegriff, ein Weltbegriff. Die Bibel nennt die bösen Geister geistliche Wesen. Wir würden sagen ungeistliche. Nein, sie sind nicht ungeistlich, sie sind echt geistlich, weil sie Geister sind. Deshalb verhalten sie sich wie Geister. Deshalb sind sie geistlich. Wir sind nicht so geistlich, sondern wir sind vom Heiligen Geist her, von Jesus, von Gott dem Geist her, geistlich. In diesem Zeichen. Geistlich bekommt seinen Wert erst vom Zeichen, in welchem man geistlich ist. Drittens, Hilfe zum geistlichen Denken. Dritte Hilfe, das Denken soll gesunde Inhalte haben. Nicht nur gesunden Umfang oder gesunde Welt, das ist geistlich, sondern gesunde Inhalte. Philipper 4, Vers 8. Philipper 4, Vers 8. Ein sehr, sehr praktischer Vers für Christen. Im Übrigen, Brüder, das heißt nicht, dass dieses, was er jetzt sagt, am Rande der Thematik für Christen steht, als wäre das noch wie ferner liefen gleichsam ein Gedanke, sondern am Ende seines Briefes möchte er dieses noch anfügen. Zuletzt, übersetzt Luther, das ist vielleicht besser. Zuletzt, meine Brüder, oder gegen Ende meiner, oder ich möchte dieses noch sagen, Brüder, was immer wahr ist. Was sagt er darüber, was immer wahr ist? Holen wir das Ende des Satzes schon her, dann wissen wir, was er sagen will. Dem denkt nach. Ja. Was immer wahr ist, dem denkt nach. Das heißt, das Denken soll gekennzeichnet sein von der Wahrheit. Wahrheit. Wir sollen über die Wahrheit nachdenken. Was immer wahr ist, darüber sollen wir denken. Das soll der Inhalt unseres Denkens sein. Weiter. Was immer ehrwürdig ist, dies sollte in großen Buchstaben heute geschrieben werden. Weil unsere Umwelt heute von der Verachtung gekennzeichnet ist. Die Kleidung ist gekennzeichnet von Verachtung. Man geht bewusst salopp. Die Älteren von uns kennen eine Zeit, wo das nicht denkbar war. Wenn man in die Stadt ging, dann ging man vernünftig angezogen. In den Gottesdienst kam man mit vernünftigen, entsprechenden Kleidern. Man kannte noch eine Beziehung zwischen Außen und Innen. Heute kennt man nicht. Man sagt, das macht keinen Unterschied. Das ist gnostisches Denken, wogegen Johannes und Paulus angegangen sind. Das heißt, die kennen nicht eine Dichotomie, ein Auseinanderklaffen von Geist und Materie. Paulus und Johannes wollen sagen, wes der Geist voll ist, davon spricht der Leib. So wie sie denken, so sitzen sie. Wenn Sie wissen wollen, wie jemand denkt, beobachten Sie, wie er sitzt, wie sein Körper sich verhält, wie er geht, wie er spricht, was er anzieht, so denkt er. Auch wenn er sagt, er tut es nicht. Er ist bestimmt von dem. Irgendwie ist er bestimmt von dem. Das dürfen Sie auch bei mir tun. Ja, ja. Beobachten Sie ruhig. Ich möchte hier geholfen. Hilfe haben. So wie wir sind wir, so geben wir uns. Was ehrwürdig ist, lernen wir wieder zu ehren und hören wir auf zu verachten. Die Welt seit 68 kennt das Verachten. Die Älteren wissen um dieses Stichjahr. Das war das Jahr, in welchem die große Krise im Kampf zwischen Mechanismus und Mystizismus, den Höhepunkt. Da kamen die zwei Welten gegeneinander. Und seitdem obsiegt der Mystizismus. Das heißt, jetzt ist alles durcheinander. Keine letzten Werte mehr, keine Konstanten letztlich. Ein Professor in Basel sagte vor einiger Zeit, ja, es sind jetzt schon vielleicht einige Jahre, aber Er sagte, mir sind die Studenten von 68 immer noch lieber gewesen als die heutigen. Damals hat man noch wenigstens etwas gesagt. Da war man gegen etwas. Aber die Leute, die ich heute vor mir habe, die nehmen alles auf. Ich kann sagen, was ich will, das glauben die. Kein Unterschied mehr, ja? Jeder denkt, was er will und du sollst mich alleine lassen, ja? Und ich werde auch dich alleine lassen. Jeder wird tolerant sein. Jeder ist sein eigener Prophet. Das ist die Atmosphäre, die wir heute haben. Ich war vor einigen Jahren, hatte ich das Vorrecht, bei einem Vortrag anwesend zu sein, auf La Brie, das damals von Dr. Schäfer geführt wurde. Er war gar nicht da, aber einer seiner Mitarbeiter, Oz Guinness, war da und hat einen Vortrag gehalten über die neue Denkweise. Damals war das noch nicht so. Wir standen gerade an der Schwelle. Das war wohl Anfang der 70er Jahre. Nicht lange nach 68, nach dieser Umwälzung. Und er sagt, es kommt die Zeit, wo die Toleranz überhand nehmen wird. Und er beschrieb die Zeit, in der wir jetzt leben. Das konnte er voraussehen. Ja, weil die Weichen gestellt waren. So wie die Weichen gestellt sind, so geht der Zug. Das konnte er voraussehen. Hat genau unsere Zeit heute beschrieben, wo jeder es bequem haben will und den anderen in Ruhe lassen soll. Ehrwürdig, das heißt, wir sollen anfangen, einen Unterschied zu machen zwischen dem, was hoch zu achten ist und dem, was nicht hoch zu achten ist. Zu Spurgeons Zeit konnte man noch lachen oder verächtlich sprechen über Vernunftstorheit. Das heißt, das kennen Sie vielleicht nicht, aber als Kanadier habe ich nun mich etwas mehr befassen müssen mit England und so weiter, weil das das war das Land, das uns bestimmt hat. Ja. Wir waren ja in einem Empire, wie sagt man das auf Deutsch? In einem,
Kolonie.
Wir waren früher eine Kolonie, ja. Aber, Ja, in einem Weltreich. England, das war das Weltreich von England. Und England war gleichsam unser Mutterland, obwohl wir von anderen Teilen der Welt eingewandert waren. Meine Großeltern kamen über die Vereinigten Staaten von Russland zum Beispiel und so weiter. Aber wenn man in Kanada aufgewachsen war, dachte man von der Schule her Englisch. Ja. Dort kam die Literatur her, das haben wir studiert, die englische Denkweise, auch geistlich. Waren wir sehr abhängig vom englischen Gedankengut geistlich. Und da hat mich beeindruckt, weil ich beide Welten kennenlernte, von der Gemeinde, wo wir Deutsch sprachen, kam mein Einfluss von Deutschland und so weiter, von diesen Kreisen. Aber dann in der Bibelschule und so weiter, wo englische Literatur war, da lernte ich das englische christliche Denken kennen. Und da ist mir aufgefallen, dass die Engländer, das kommt wahrscheinlich von ihrem Inseldasein her, die konnten sich lustig machen über Rom zum Beispiel. Mir fällt aber auf, dass auf dem Kontinent man sehr vorsichtig ist, wie man über Rom spricht. Man mag dagegen sein, aber es ist irgendwie doch eine, hat ein bisschen Angst, ja, das könnte Überhand nehmen, weil es so eine große Macht ist. Während der Engländer schon seit Chaucer-Zeiten, von Mittelalter her, die machen sich lustig über diese Leute. Die haben eine Verachtung kennengelernt, diesen Mut, so spricht auch der Politiker. Kommt daher, dass er auf der Insel lebt und nicht so schnell angegriffen wird für seine Auffassungen. Ja? Er kann sich das leisten. Aber ich habe etwas gelernt, ein gesundes Verachten kennenzulernen. Ja? Das von der Ehrfurcht vor Gott. Da haben sie Männer gehabt, die Gott wirklich meinten, die kühn waren, aufstanden wie John Wesley und so weiter. Das musste ich mir abgucken. Männer, die so mit Gott verbunden waren, Spurgeon und so weiter, die eine echte heilige Verachtung hatten. Nicht die Art, von der Judas spricht, sodass man den Teufel auslacht und so weiter. Nicht so. Man muss dennoch mit Ehrfurcht sprechen. aber doch einen Unterschied machen, nicht den Teufel nicht zu ernst nehmen. Ja. Das müssen wir kennen. Ehrwürdig, wo Ehrfurcht am Platz ist und so weiter. Dieses Denken kennenlernen von der Schrift. Wer von der Schrift durchtränkt ist, der kennt Ehre und Verachtung im richtigen Zeichen. Das sind Inhalte unseres Denkens und auch Weisen des Denkens. Was immer gerecht ist, dem denkt nach. Christen sollten einen Sinn für Gerechtigkeit haben. Geistliches und auch irdisches, geistliche und irdische Gerechtigkeit an beiden Stellen. Was immer rein ist, dem denkt nach. Oh, diese Heiligkeit, diese Reinheit, die möge Gott uns bewahren. Ist unser Denken rein, Geschwister? Da denke ich an den schottischen Mann Gottes. Mir fällt jetzt der Name nicht gerade ein. Sein Gebet war, Herr, mache mir, lass mich heilig sein. Lass mich heilig sein. Das war sein Anliegen. Er strebte nach Heiligkeit. Rein. Was immer lieblich ist, schön, liebenswürdig, dem denkt nach. Die Lieblichkeit einer Blume, die Lieblichkeit eines Kindes, die Lieblichkeit eines Menschen, der in der Heiligkeit gelebt hat. Das ruhige, gottvertrauende Antlitz so eines Menschen. Die Lieblichkeit des Geistes, der geistlichen Wahrheiten der Bibel, die Lieblichkeit der Schöpfung, was lieblich ist, überall, wo uns das begegnet, dem denkt nach, bleibt dabei stehen. Als wir unsere Jungs klein waren, dann kamen sie manchmal in mein Zimmer, ich hatte meinen Studiertisch im Wohnzimmer. Und die haben dann entweder draußen oder im Flur oder irgendwo gespielt. Aber ab und zu kamen sie mal rein zu mir. Manchmal waren sie auch unartig gewesen, mussten sie auf dem Sessel oder Sofa da sitzen, weil etwas ruhig werden. Und da habe ich mich mit ihnen unterhalten. Wir wohnten in einer früheren Villa. Die Franzosen hatten uns etwas hergerichtet nach dem Krieg. Es war nicht mehr so die alte Villa. Aber einige Bilder hatten sie noch zurückgelassen. Und schöne Gemälde waren es. Etwas alt geworden, aber man konnte noch sehr gut die Schönheit sehen. Dann habe ich die Jungs auf das Bild schauen lassen, habe ich ihnen die Frage gestellt, was seht ihr da in dem Bild? Dann haben sie mal hingeschaut und ich wollte, dass sie lernten, mal genau hinzuschauen und alles zu sehen in einem Bild. Dann haben sie angefangen zu erzählen. Es war sehr interessant, was sie da gesehen haben. Ja. Bleibt dabei stehen. Schaut euch einmal ein gutes Gemälde an. Oder ein Sonnenuntergang. Wir haben den Kindern beigebracht, auf den Sonnenuntergang zu achten. Und dann kam es so weit, dass wenn ein besonders schöner Sonnenuntergang, waren sie ganz begeistert. Mama, komm! Ja. Papa, schau! Ja. Sie waren still, hatten die Schönheit der Gottesschöpfung kennengelernt. Das war ins Empfinden übergegangen. Aber das muss zuerst darüber nachgedacht werden. Denkt darüber nach. Dann kann es in das Wesen, in das Gemüt, in das Empfinden hineingehen. Was immer wohllautend, was schön lautet. Geschwister, wir werden uns einig werden müssen über die Ästhetik. Wir werden uns den Luxus der Meinungsverschiedenheit auf dem Gebiet des Schönen in Bezug auf visuelle und akustische Schönheit nicht lange leisten können. Wir müssen uns eins werden über die Frage, was ist wohllautend, was ist lieblich anzusehen. Die Schrift fordert es von uns. Paulus sagt im Philipperbrief, denkt eins und dasselbe. Das heißt nicht, dass wir Stereotypen werden. Das sagt Paulus überhaupt nicht. Er kennt die Variation. Aber bei aller Variation muss es keinen Chaos geben, sondern Ordnung. Ordnung heißt, es gibt einen Oberbegriff, es gibt eine Decke, es gibt einen Zusammenhang, eine Haut, eine Hülle, in der es da ist. Man muss die Einheit kennenlernen. Bach, der ja die große Vielfalt der Musik kannte, sagt, die Kunst liegt im Einfachen. Sinnvoll heißt, dass es Zusammenhang hat. Ich sehe keinen Sinn im Leben. Was heißt das? Ich sehe kein Ziel. Ich sehe keine Zusammenhänge. Es ist lauter fragmentiert. Es fällt auseinander. Fragmentation kennzeichnet unser heutiges Dasein, nicht Sinn. Was wohllautend ist, dem denkt nach. Wenn es irgendeine Tugend gibt, nicht griechische Tugend, wir leben in einer griechischen Zeit hier, beim Philipperbrief, nicht die Tugend, biblische Tugend, Frucht des Geistes. Ja. Wenn es irgendeine Tugend gibt, wenn irgendein Lob, aber das setzt voraus, dass es Werte gibt, nicht, dass alles nichts mehr ausmacht, ja. Es macht nichts aus, wie es ist. Ja. Zwischen Mann und Frau kein Unterschied, zwischen dem und dem kein Unterschied. Alles muss nivelliert werden. Wir hatten einige Jahre unter einer gewissen Regierung in Deutschland, wo sehr viel reformiert wurde. Nivelliert wurden, Hochschulen wurden nivelliert. Im Zeichen von weniger Wertunterschied. Es gibt einen Sozialismus der Werte, der nicht von Gott kommt. Nicht im Zeichen biblischer Bewertung. Was einen Lob verdient, wir sind wieder bei dem Thema, ehrwürdig, müssen wir beurteilen. Welchen Stellenwert hat es in der Skala, senkrechten Skala von Werten? Weiter unten, weiter oben und so weiter. Wenn irgendein Lob, dem denkt nach. Das Denken eines Christen muss den richtigen Inhalt haben. 2. Timotheus 2, Vers 8 ergänzt dieses und führt uns in die Mitte dieses Themas. Wann, wir haben in Philipper 4, Vers 8 eine Vielfalt gesehen. 2. Timotheus 2, Vers 8 gibt uns die Mitte. Wenn Sie mal Schriften von Pascal antreffen, lesen Sie sie ruhig. Bei Pascal müssen Sie auch vorsichtig sein an gewissen Stellen, aber es lohnt sich doch, sich mit ihm zu befassen. Er war katholisch, aber war evangelisch in seinem Denken. Sehr stark von der Schrift her geprägt. Das müssen Sie also unterscheiden, wo er noch falsch ist, aber wo er sehr, sehr viel Richtiges, so viel, dass ich Ihnen empfehlen kann, Sie verstehen. Es gibt Bücher, da gibt es so viel Ungutes, obwohl etwas Gutes ist, kann man doch nicht ohne weiteres empfehlen. Und Pascal kann ich empfehlen. Pascal, seine Meditation und so weiter. Er hat sehr zentral gedacht, und zwar von Jesus Christus her. Er hat erkannt, er war Naturwissenschaftler und auch Philosoph. Übrigens, er hat den Omnibus erfunden. Ja. Hat die Leute in Paris gesehen, die hin und her liefen und so weiter. Und dann dachte er, Moment mal, das könnte anders werden. Und dann hat er seinen Bleistift genommen und angefangen zu planen. Ein großes, sich bewegendes Gebäude, ja, von Pferden angezogen. Und da könnte man eine größere Anzahl von Leuten transportieren. Ja. Das war der erste Omnibus. Ein sehr kluger Kopf war das. Sehr, sehr vielfältig. Aber er hat eines erkannt, Jesus Christus ist die Mitte auch der Naturwissenschaft. Wer nicht von dort her kommt, der kennt die Welt nicht. Jesus Christus ist das Höchste, das Ziel aller Dinge, geistlich und irdisch. Und Paulus sagt in 2. Timotheus 2, Vers 8, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Nicht nur den Geistlichen, sondern den, der von David kommt. Das heißt, den Gottessohn und Menschensohn zu gleicher Zeit. Hier in Christus, diese Verbundenheit der zwei Welten. Christus ist die Mitte der äußeren und der inneren Welt. Der ist des Jenseits und des Diesseits.
Wenn wir bei unserem Denken uns nach ihm orientieren, dann haben wir einen gesunden Ausgangspunkt zur Betrachtung des Ganzen. Unser Denken soll sich an ihm orientieren, nach ihm ausrichten. Christus immer in der Mitte haben, dann ist es gesund, auch im Bibelstudium. Es gibt Menschen, die sprechen sehr viel von Tiefgang und Erkenntnis und wie immer auch die Begriffe lauten. Es gibt mehrere Richtungen, die von einem vollen Evangelium sprechen. Die einen meinen dies, die anderen meinen das. Ja? Tiefe Erkenntnis. Ich halte nicht allzu viel oft von solchen Ausdrücken, manchmal schon. Hängt davon ab, wo die Mitte ist. Ja? Ich freue mich, dass Luther das erkannt hat. Die Schrift treibt Christum. Oder heute sagen wir Christus. Ja? Die Schrift hat es mit Christus zu tun. Und wenn wir ihn nicht mehr in der Mitte haben, dann können wir uns verlieren, auch in der Bibel. Das erkennt auch Paulus bei Timotheus an, 1. Timotheus 1. Wenn Jesus nicht mehr in der Mitte ist, dann kommen wir auf Geschlechtsregister und allerlei Thematik und so weiter, dass es in der Bibel gibt. Das ist interessant, ja, aber es ist nicht wichtig. Das heißt, im Vergleich. Wir müssen die relative Wichtigkeit kennenlernen. Also, ich glaube, damit hören wir jetzt auf. Wir sind noch nicht ganz fertig. Es ist noch ein Aspekt als Hilfe zum gesunden Denken. Und das heißt, dass es erneuert werden muss. Aber damit können wir heute Abend vielleicht beginnen. Das Denken muss immer wieder erneuert werden. Es versteht sich, wir sind in einer vergänglichen Welt und unser Denken wird immer wieder alt und schwach und unrein. Es muss gereinigt werden. Wir wollen zusammen beten. Vielleicht sind zwei, die mit uns beten möchten. Seien Sie ganz frei, wenn Sie möchten, uns im Gebet leiten. Wir wollen mitbeten und auch Amen sagen.
Jesu, dass du auf die Erde kamst, von Gott gesandt. Du hast damals die Mitte dieser Welt, wo es so finster war. Einige wenige haben es erkannt, die meisten nicht. Und heute ist es noch so. Wir danken dir, Herr, dass du mich gefunden hast, dass du uns gefunden hast. Du weißt doch, wie unviel Unreines in uns ist. Ja, du weißt, was dein Gemächte wir sind, aber du willst uns reinigen. Du hast dich dahin gegeben als ganz Opfer. Ich danke dir, Herr, für diese Worte. Hilf, Herr, dass ich sie behalte und dass sie mir nützlich sind. Lob und Dank sei dir. Amen.
Amen.
Vater, Lob und Dank. Dass du uns diesen Bruder geschickt hast, dass wir viele Fragen, die uns bewegt haben und wo wir in falscher Richtung gedacht haben, dass uns die klar geworden sind, dass du die Mitte unseres Lebens weißt. Amen.
Amen. Sie geben noch ein Lied zum Schluss. Hat jemand eins vorzuschlagen?
Fünf, vier, drei.
Umgekehrte Reihenfolge. Es ist ein Ausdruck in diesem Lied, es ist ein sehr schönes Lied, aber ein Ausdruck im Refrain, von dem ich nicht weiß, wie er verstanden war von Herrn Strauch. Nämlich der letzte Satz, rühre uns an mit deiner Kraft. Das ist noch ein Thema für sich. Wir sind bereits beschenkt worden mit seiner Kraft. Aber wie dem auch sei, ich weiß nicht genau, wie er das meint. Aber wir dürfen bitten, dass er uns segnet. Und seinen Frieden auf uns legt.